Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute spreche ich über Made in Germany und seine Bedeutung für Marken aus Deutschland. Dafür habe ich mir einen der führenden Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Arndt Tschiesche ist Mitgründer und Geschäftsführer des Büros für Markenentwicklung und Professor für Marketing an der FH Westküste sowie wissenschaftlicher Leiter des Instituts für regionale Marketingforschung und Beratung in Heide. Arndt startete seine Karriere nach dem Studium der Marken- und Wirtschaftssoziologie in Hamburg und Neuseeland bei der Lufthansa und arbeitete danach in der strategischen Planung einer internationalen Werbeagentur. Er ist Autor zahlreicher Fach- und Sachbücher zur Markenführung, gefragter Keynote-Speaker, regelmäßiger Gast in TV-Formaten wie dem ARD-Markencheck, wo er pointiert Markenphänomene, deren soziale Ursachen und Folgen erklärt und auf den Punkt bringt mit Aussagen wie Marken sind immer Vorurteile. Und das ist gut so. Eine Marke ist kein Wunschkonzert, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Konsistenz. Marken werden immer von innen zerstört, nie von außen. Willkommen, Arndt. Schön, dass du da bist.
Mensch, das war meine Vorrede. Vielen, vielen Dank, Olaf. Ich schwebe ja hier fast in meinem Bildschirm.
So soll es sein. Hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Das ist meine Erfahrung und das wiederhole ich immer wieder. Deshalb wollen wir als allererstes etwas über dich erfahren. Und am Anfang vielleicht auch eine etwas banale Frage. Und zwar, du hast es vielleicht gerade gemerkt bei der Anmoderation, du besitzt einen ungewöhnlichen Nachnamen. Tschiesche. Ja. Den habe ich noch nie gehört. Woher stammt der?
Ja, der ist auch nicht karriereförderlich, das muss man schon sagen. Der stammt, mein Vater hat es nicht mehr ganz geschafft, es genau rauszufinden, aber er stammt vor allen Dingen aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet. Also dort gibt es diesen Namen und jetzt natürlich dank meiner Familie rund um Lübeck und um Hamburg gibt es einige Tschiesches, die dann alle zu mir gehören. Und wenn ich das mit seiner Ahnenforschung richtig entsinne, waren das mal Vogelhändler, weil das hat irgendwas mit Zeisig zu tun. Und also die Markengeschichte werde ich auch noch dann mal eruieren, wenn ich Zeit habe, weil ich glaube, da steckt auch noch Potenzial dahinter.
Das lohnt sich. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir sich die Umschläge stapeln, wo dein Name falsch geschrieben drauf ist, ne? Das ist wahrscheinlich etwas, was viele dann mit dem Doppel-SCH. Ich habe einen Freund, seine Frau ist Indonesierin und er hat ihren Namen mit angenommen und er heißt Jaya Disastra Schmidt.
Wow.
Und er hat einen Lampenschirm damit beklebt mit allen falsch geschriebenen Adresszeilen von den ganzen Briefen, die er je bekommen hat. Ne? Daraus hat er ein kleines Kunstwerk gemacht.
Das ist natürlich nochmal eine Nummer besser als Tschiesche. Also bei mir wird eigentlich immer nur das SCH vergessen oder man, dann weiß ich, das war schon in der Uni so, wenn irgendjemand, dann weiß ich, dass ich gemeint bin. Und mit Z ist man ja sowieso immer der, die das Letzte. Also insofern, ja.
Kannst dich drauf verlassen.
Deswegen habe ich jetzt so ein Sendebewusstsein, weißt du? Ich muss da raus.
Das ist super. Was war das erste Geld, was du so verdient hast?
Das erste Geld, was ich verdient habe? Ich war Aufsicht in einer Spielhalle. Das war sehr deprimierend, deswegen erinnere ich mich jetzt auch noch sehr gut daran, weil dann manchmal Menschen kamen, die... Damals habe ich das wahrscheinlich nicht so reflektiert, aber die dann einfach krank waren und dann bis zu ihrem Ehering dann abgeben wollten, um weiterspielen zu dürfen. Stimmt, aber ich glaube, das war das Erste, wo ich Geld verdient habe. Das habe ich auch nicht lange gemacht.
Wow, da warst du aber selber dann schon 18, ne? Sonst kannst du das ja gar nicht machen.
Das war eine andere Zeit.
Und so in deiner Jugend, vielleicht, also es ist manchmal schwer, sich dran zu erinnern. Also die Frage stelle ich immer, was war die erste Marke, die dir so begegnet ist? Aber in dem Sinne, wo du gemerkt hast, dass eine Entscheidung von dieser Marke beeinflusst ist. Weil man erinnert sich ja so leicht an Marken, vielleicht aus der Kindheit. Das war bei mir der braune Bär, das Eis. Aber was war so eine Marke, wo du vielleicht dich dran erinnerst, das hat eine Entscheidung von dir beeinflusst?
Oh, das kann ich tatsächlich sehr klar beantworten. Ich bin ein ganz, ganz großer Tennis-Fan und meine beiden Lieblingsspieler waren Mats Wilander und Jannik Noah, die sehr unterschiedlich spielen, aber ich fand die beiden Herren wahnsinnig faszinierend Und deswegen habe ich übrigens alles bis heute noch einbalsamiert im Sinne des Wortes, habe ich alle Sergio Tacchini, denn das trug Mats Wielander damals. Und ich fand diese Tennishemden faszinierend, sowohl die von Yannick Noah als auch die von Mats Wielander. Und ich habe die heute alle noch auf meinem Dachboden in dreifach versiegelten Paketen. Oh Gott, da bringt man sich ja in Teufelsküche. Aber die habe ich tatsächlich noch. Und das hat insofern meine Kaufentscheidung beeinflusst, weil ich dann damals bei Lübeck 1876 im Finale der Jugend Einzelmeisterschaften dann in meinem Mats Wielander, war so eine kleine Unterschrift am Rande, in meinem Mats Wielander-Shirt, mit dem er Roland Garros gewonnen hat, dann glaube ich nicht gewonnen habe. Aber ich hatte ein hübsches Mats
Wielander. Aber du fühltest dich wie ein Gewinner. Das ist schon mal die Hälfte der Miete. Das ist schon mal gut. Ja, das glaube ich. Das ist ja gerade im Sportbereich, da sind ja auch Rituale total wichtig, ne? Also das sind viele Sportler, ne? Also da fünfmal auftippen beim ersten Aufschlag, zweimal auftippen beim zweiten Aufschlag, und wenn ich dann zufälligerweise beim zweiten Aufschlag dreimal tippe, dann geht der auf jeden Fall dagegen. Also da sieht man, so magisches Denken ist ja im Sport enorm verbreitet, und da sind wir dann ja dann auch schon fast bei unserem Thema Marke.
Ja, und da sind wir eben auch, und das finde ich vielleicht auch so faszinierend an Marke, selbst wenn wir uns null für Marke interessieren, genau bei solchen Ticks, wir sind Tennisspieler und verstreuen jedes Mal Sägespäne, drehen den Schläger dreimal, bevor wir den Aufschlag machen, oder zupfen einmal an der Nase. Alle diese Arten von Rituale sind ja aus unserer Sicht schon eine Form der Marke, und in dem Moment, wo ich sie ritualisiert habe, auch eine Form der Markenführung. Und das finde ich, sowieso das Tolle, weil Marke ist ja an sich etwas ganz Natürliches. Ich sage immer so frei nach Watzlawick, man kann gar nicht Marke machen. In dem Moment, wo wir ein Ritual haben, das wir wiederholen, sei es auf persönlicher Ebene oder auf anderer Ebene, sind wir ja schon mittendrin in der Markenwerdung.
Weil sich Muster bilden, weil sich Muster, ne? Bilden, unser Gehirn Abkürzungen liebt. Ja, aber lass uns ganz kurz noch eine Schleife vorher, bevor wir bei der Marke dann sehr schnell rauskommen, weil du hast mir erzählt, dein Werdegang akademisch ist ja eigentlich aus der soziologischen Vorurteilsforschung, und dann bist du bei der Marke gelandet. Wie kam das? Vielleicht möchtest du uns da kurz mitnehmen auf deine Reise von der Soziologie, vom Vorurteil zur Marke.
Ja, also ich hatte ein sehr schlechtes Abi und eigentlich wollte ich Psychologie studieren, dann wurde ich aber der Soziologie zugelost. Und dann bin ich durch einen Zufall in diesen Hörsaal von dem Herrn, den viele Hörer wahrscheinlich auch kennen, Alexander Deichsel, gelandet. Und der sprach über ein Thema, was mich seit meiner Tennisspielerzeit und darüber hinaus immer begeistert. Der sprach dann auf einmal über Marke, und der war Soziologe. Und von dieser ersten Soziologie-Vorlesung an war ich eben von diesem Herrn und seinem Thema fasziniert. In der Vorlesung habe ich auch Oliver Ricchiello getroffen, ganz nebenbei. Also meinen Geschäftspartner hier im Büro für Markenentwicklung. Und seitdem lassen wir uns nicht mehr los. Also kurz bevor wir hier unser Gespräch angefangen haben, hatte ich noch mit Professor Deichsel Kontakt, dem Erfinder der Markensoziologie. Und und bei Deichsel hat mich dann irgendwann, ich habe in Neuseeland studiert, und da war mein Abschlussthema, dass ich über die Verbindung von Volvo und Schweden geschrieben habe. Also kann man eine Marke wie Volvo losgelöst von ihrer Herkunft Schweden sehen? Das geht eindeutig nicht. Also es passiert nicht nur bei IKEA, sondern auch bei Volvo. Die Herkunft spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Wahrnehmung der Marke Volvo. Und dann kam ich wieder, und seitdem hat Deichsel mich im Bereich Marke dann auf das positive Vorurteil angesetzt. Das war etwas, was wir auch wirklich zusammen entwickelt haben, wie wichtig Vorurteile, positive Vorurteile in der Wirtschaft sind. Wir erleben ja heute, wenn wir in eine Talkshow gucken oder in die Nachrichten gucken, geht es immer um negative Vorurteile. Und die sind ja ganz, ganz schrecklich und führen zu den schrecklichsten Folgen. Aber wenn man Wirtschaft unter einer soziologischen Perspektive betrachtet, dann geht es in der Wirtschaft, ist das der Kampf um das stärkste positive Vorurteil im Markt. Und das wurde dann mein Thema. Dazu kam, du fragtest mich ja so ein bisschen nach meiner Herkunft und wo ich Geld verdient habe. Ich war 10 Jahre lang Flugbegleiter bei der deutschen Lufthansa. Die hatten so ein Studentenmodell. So konnte ich mein Studium als Saftschubse, Entschuldigung, alle Kollegen wissen, dass ich großen, großen Respekt vor diesem Job habe und ihn für mein Leben gern gemacht habe, konnte ich das sozusagen miteinander kombinieren. Und meine zweite wissenschaftliche größere Arbeit war dann eben auch der Zusammenhang zwischen Lufthansa und dem positiven Vorurteil über Deutschland, also Pünktlichkeit, Sicherheit, all diese Schlagworte, die nach wie vor mit Deutschland von vielen Menschen verbunden werden. Und so hat sich das positive Vorurteil sozusagen organisch immer stärker als mein Forschungsschwerpunkt herausgestellt. Und ich bin dann eben über Volvo, dann habe ich Volkswagen, dann Lufthansa und dann bis zu Mercedes-Benz und eben die gesamte deutsche Industriegeschichte, weil das zusammenhängt. Also man kann nicht über Made in Germany sprechen und dann nur eine einzelne Marke rausnehmen, sondern das ist ja das Ergebnis von ganz, ganz vielen industriellen Vorgängen, dass sich das ergeben hat.
Ganz kurz zur Einordnung für die Hörer, die die Folge mit Oliver Ericchiello noch nicht gehört haben. Also wir sprachen ausgiebig über die Herkunft der Marken, also der Soziologie und Verbindung von Markensoziologie. Alexander Deichsel hat das Gedankengebäude von Hans Domitzlaff wissenschaftlich untermauert und eben soziologisch erklärt. Und das, was Domitzlaff nur verkündet hat, hatte dann plötzlich eine wissenschaftliche Heimat. Und da wollen wir jetzt hier nicht so tief einsteigen, aber wer da Lust hat, die Folge mit Oliver Ericchiello ist da unsere Empfehlung. Ja, super spannend. Und dann sind wir ja beim Thema, nämlich du sagst einmal das positive Vorteil gegenüber Lufthansa oder eben gegenüber Volvo in Sachen Schweden ist ein Wirtschaftsfaktor. Vielleicht möchtest du da kurz drüber sprechen und dann landen wir schon bei Made in Germany und der Marke Deutschland.
Ja, also zu der Zeit, als ich meine Diss geschrieben habe, war es gerade ganz, ganz in. Da haben auch führende Manager, so ein Herr Stallkamm und wie sie alle hießen, immer gesagt, also wir sind jetzt in einem globalen Zeitalter angekommen. Die Herkünfte von Produkten spielen an sich keine Rolle mehr. Ob ein Mercedes in den USA, in Mexiko oder in Japan gebaut wird, das macht alles keinen Unterschied. Es geht nicht mehr um Herkünfte. Und da haben Markensoziologen, Markentechniker, denke ich, alle sofort ein ganz schlechtes Gefühl im Bauch gehabt. Weil bei uns gilt...
Das Parfum aus Gelsenkirchen.
Ja,
ne?
Genau.
Also das ist ja egal, wo es herkommt. Also wir stellen jetzt unser Parfum in Gelsenkirchen her.
Das Eau de Toilette aus Paderborn oder Gelsenkirchen. Ja, herrlich. Der Markensoziologe argumentiert ganz andersrum. Er sagt nämlich, je mehr Globalisierung... umso wichtiger der Ort, umso wichtiger die Herkunft. Und ohne jetzt einen Wein aus Bordeaux einem Wein aus Dänemark gegenüberzustellen, aber schon allein diese Begrifflichkeiten verdeutlichen ja, dass die Tatsache, dass wir mit einer E-Mail in 2 Sekunden in Tokio sein können, nicht dazu führt, dass deswegen Japan für uns langweiliger wäre oder eine japanische Herkunft dafür langweiliger wäre, sondern ganz im Gegenteil. Herkünfte sind untrennbar verbunden mit ihren Produkten. Und dass ein Fiat etwas anderes ist als ein Volkswagen, dass ein Parfum aus Paris etwas anderes ist als das aus Gelsenkirchen, und zwar in unseren Köpfen. Dagegen können wir uns nicht wehren. Und das ist aus meiner Sicht das soziologisch Spannende. Wenn wir Marketingdiskussionen sehen, dann bleibt das häufig immer so an einer sehr psychologischen Oberfläche. Und das, was der Markensoziologe verdeutlichen möchte, ist, dass da unter dieser Oberfläche ganz, ganz andere, viel, viel tiefer verankerte Bilder in uns schlummern. Und deswegen ist es so wichtig, sich über diese sozialen Kräfte deutlich zu werden.
Also, lass uns da doch noch mal kurz ein bisschen tiefer gehen, so auf der Metaebene. Wie ist das denn soziologisch erklärt? Das heißt also, der Effekt, den spüren wir ja auch. Wir haben ja beide sofort gelacht, als wir sagten, Parfum aus Gelsenkirchen. Was ist das denn? Also, wo kommt das denn genau her? Das ist ja ein Bedeutungsraum, der sofort aktiviert wird. Ein Resonanzfeld ist auch so ein Begriff. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der von Deichsel geprägt wurde, von wem er genau geprägt wurde.
Für mich fast immer von Deichsel.
Immer von Deichsel, ja, natürlich, alles ist auf Deichsel zurückzuführen. Aber da passiert ja was. Vielleicht erklär das mal sozusagen auf der Ebene, warum ist das denn so? Warum ist es denn so viel glaubwürdiger, dass das Parfum aus Paris mir meine Ziele, die ich ja immer verfolge, wenn ich eine Marke kaufe oder mich für eine Marke entscheide oder überhaupt erst meine Marke attraktiv finde, dass da ja scheinbar glaubwürdiger meine Ziele mit bedient werden?
Das Ganze lässt sich immer soziokulturell, also historisch begründen. Und wir haben einfach Herkünfte, die über teilweise wirklich Tausende von Jahren oder um bei unserem Thema Made in Germany zu bleiben, wenn man halt sieht, dass sich mit dem Beginn der Industrialisierung ein bestimmtes Resonanzfeld aufgebaut hat. Also es gab zahlreiche industrielle, medizinische, pharmazeutische Höchstleistungen aus Deutschland, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Borsig, Lokomotiven, es wurden Nobelpreise in Chemie und Medizin gewonnen. Und es baute sich also ein Resonanzfeld, ein bestimmtes Resonanzfeld für eine bestimmte Art von Produkten aus Deutschland auf. Und das ist etwas, wovon wir heute, wo wir keinen Flughafen mehr bauen können und in Hamburg kein Opernhaus fertig bekommen haben, ein Resonanzfeld, das eben über hunderte von Jahren aufgebaut wurde. Und gegen solche Resonanzfelder kommt man nicht an. Also für mich ist ein wunderschönes Beispiel auch die Marke Fiat, die über Jahrzehnte versucht hat, auch in ihrer Werbung zu sagen, genauso toll wie ein Golf, genauso zuverlässig wie ein Golf und so weiter. Das hat diese Marke, ich fasse das jetzt grob zusammen, aber das hat diese Marke an den Abgrund ihrer Existenz gebracht irgendwann. Es ging nur noch darum, wer sie aufkauft. Und da finde ich es spannend, dass Marken manchmal wie Menschen auch reagieren. In dem Moment, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, besinnen wir uns auf das, was wir eigentlich können. Und dann hat Fiat sich eben auf diese Resonanzfelder, und das ist viel mehr als nur ein Fiat 500, dann kam ja auch ein Fiat Panda, ein Fiat Punto. Und innerhalb von wenigen Monaten an sich hat diese Marke, in dem Moment, wo sie nicht mehr versucht hat, jemand anders zu sein, sondern sich auf ihre Kernkompetenz, pfiffige Kleinwagen aus Italien zu fokussieren, wieder einen ganz, ganz großen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen können.
Bis zu dem öffentlichen Bekenntnis, dass Italien das Land der Farben ist und sie sich weigern, die Autos in Silber herzustellen, weil alle Leute machen silberne Autos, wir machen keine und wir bekennen uns dazu und machen da sogar noch einen Spot zu. Ich glaube, der CEO oder der CMO, weiß ich gar nicht, wer in dem Spot dann durch die Gegend lief. Genau, wird einmal eingetaucht und läuft dann irgendwie im Cinque Terre-Gebiet oder in Portofino irgendwo so an diesen wunderschönen Farben aus dem Mittelmeerraum vorbei und sagt, und das ist der Grund, warum es bei uns keine silbernen Autos mehr gibt. Ja, und das ist ja sozusagen, sie haben sich bekannt zu ihrem italienischen kulturellen Mustern. Also das, was du gerade erzählt hast, ist ja im Endeffekt ein Bedeutungsraum entsteht durch das Lernen dieser kulturellen Muster, die wir ganz oft aus unterschiedlichen Quellen lernen, aus Geschichten, aus Filmen, aus persönlichem Erleben. Wenn man so ein Land einmal bereist hat, dann weiß man halt auch, das ist ein multisensorischer Erlebnisraum, der ja in irgendeiner Weise in uns als Gedächtnisspur erhalten bleibt. Und wenn man sich dann darauf bezieht und sagt, und deshalb ist unsere Leistung relevant, dann entsteht diese Resonanz zwischen der Herkunft und der Marke. Okay, dann haben wir das ja jetzt mal ganz kurz erklärt und dann sind wir, das hast du schon anklingen lassen, beim Resonanzraum Made in Germany. Und da habe ich ein kleines Zitat mitgebracht, so damit unsere Diskussion saftig wird. Und zwar vielen Dank an Frank Doppheide, der das super formuliert hat. Das Jahr ist, aktuelles Zitat, ist glaube ich einen Monat alt. Das Jahr ist randvoll schlechter Nachrichten. 2/3 aller Wirtschaftsverbände blicken sorgenvoll nach vorne. Der DAX ignoriert das und springt auf ein All-Time-High. Die Finanzwelt hat die reale Welt verlassen und gewichtet die Position Fantasie nach oben. Außerhalb des Börsenparketts ist Deutschland dagegen auf dem Weg zum Underperformer. In Berlin wird reagiert statt regiert. Volkswagen ist die Antriebswelle gebrochen. Die Deutsche Bahn hat sich von allen Kundenwünschen abgekoppelt. Bayer ist mit dem Monsanto-Virus infiziert und ThyssenKrupp schmelzt sich selbst ein. 90% der Deutschen machen sich große Sorgen. Zukunftsforscher Opaschowski spricht von einem Absturz der Zuversicht. Ja, Herr Vorurteilsforscher. Teilst du diese Meinung als Soziologe? Geht es dem Patienten wirklich so schlecht?
Also ich teile schon die Dramatik dieser Mitteilung, das muss ich sagen, weil das, was hier gemacht wird, ist ja nicht eine Bestandsaufnahme, die nur von heute ist, sondern es ist ja leider etwas, was sich schon sehr, sehr lange zeigt. Und wir alle wissen, dass auch große, in Anführungszeichen, Imperien untergehen können. Vielleicht vorweg auch nochmal resultierend aus diesem Fiat-Beispiel, weil es so schön zeigt, Kultur ist der Hard Fact. Es gibt ja immer noch gerade Manager, die herumrennen und sagen, Zahlen, Daten, Fakten sind der Hard Fact. Das ist aus Sicht eines Soziologen Blödsinn, weil Zahlen, Daten, Fakten sind das Resultat eines sozialen Phänomens, beispielsweise einer Marke. Ich kann den Erfolg einer Marke Porsche, kann ich mir angucken, wie viele Verkaufszahlen die haben. Dann kann ich sehen, anscheinend ist das für viele Menschen eine attraktive Marke, obwohl es hohen Preis hat. Aber damit kann ich ja nicht die Kultur, den Resonanzraum, die Marke Porsche erklären. Ich kann, dazu muss ich in die Marke hineingehen. So, und wenn ich momentan in die Marke Deutschland hineingehe, dann sehe ich an allen Ecken und Enden nur Dinge, und das macht es für mich als Vorurteilsforscher wirklich, also es tut mir weh. Ich habe überhaupt keinen, ich sehe einfach nur, wie dieser Wert zerstört wird. Es hat für mich schon mit der Deutschen Bank angefangen, die auch noch diesen Titel Deutsche Bank im Namen trägt. Und ich habe mich auch jedes Mal aufgeregt, und zwar nicht aus Egozentrik, wenn dann irgendein berühmter Wirtschaftsprofessor bei Marietta Slomka die Misere der deutschen Wirtschaft erklärt, weil ich mir immer gesagt habe, ja, ist ja alles richtig, was du sagst, aber hier wird nicht klar, dass wir in dem Moment, wo solche Unternehmen wie VW und so weiter, solche Dieselskandale, Produktionsprobleme, Technikprobleme haben, das sind die großen Firmen. Aber wenn man das positive Vorurteil über Deutschland identitätsorientiert, also gesamthaft beobachtet, dann ziehen die ja alle mit. Also der Dieselskandal ist ja kein Verbrechen von VW, also das Verbrechen ist schon von VW, aber jeder kleine Mittelständler, der auf der Alm Thrombosestrümpfe, was auch immer produziert, alle diese kleinen Unternehmen werden ja von diesen großen Dingen in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich als Start-up aus Deutschland in die große Welt ziehen möchte und mein Start-up größer machen möchte, dann hatte ich früher den Vorteil, dass ich vielleicht noch überhaupt keinen Namen hatte, wenn ich nach Thailand, Japan oder sonst wie gehen wollte. Aber in dem Moment, wo ich sagen konnte, ich komme aus Deutschland, hatte ich einen Marktvorteil gegenüber vielen anderen Produkten, je nachdem, was ich verkauft habe. Eine Freundin von mir hat sich mal in Japan auf einen Job beworben und es gab mehrere Menschen, die besser qualifiziert waren als sie. Sie hat den Job bekommen und sie fragte dann ihren Chef, sagen Sie mal, warum habe ich diesen Job bekommen? Es waren 4 Bewerber, die waren deutlich besser qualifiziert als ich. Und dann sagte er zu ihr, ja, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, für diesen Job sind Pünktlichkeit und Effizienz die wichtigsten Voraussetzungen. Sie waren die einzige Deutsche, die sich auf diesen Job beworben hat, deswegen habe ich sie genommen.
Als wären die ganzen Japaner so schlecht. Oder waren die anderen Bewerber auch alles?
Es waren keine Japaner.
Auch international. Okay.
Und das zeigt für mich im Kleinen, was die Problematik im Großen ist. Alle Unternehmen, das ist ja auch das Verrückte, was ich erforschen durfte. Also selbst wenn ich Klamottenmarken habe, also Marken, die fernab von der typisch industriellen Kernkompetenz Eisenbahn, Autos etc. sind, selbst die profitieren ja vom positiven Vorurteil über Deutschland, weil die Ansprüche an einen teuren Gilles Sander Pulli oder an einen Bossanzug oder was auch immer sind ja auch nur, also mein Anspruch an ein teures, buntes Versace Hemd aus Italien ist ein anderer, als wenn ich mir einen soliden, da ist schon wieder das deutsche Vorurteil drin, einen soliden Bossanzug kaufe. Und die Produkte, egal aus welcher Branche, profitieren von diesem positiven Vorurteil, das sich in bestimmten Bereichen der Industrie aufgebaut hat. Es hängt alles mit allem zusammen. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich besonders schrecklich, wenn Brücken einstürzen, wenn, ne, also die Kernkompetenz, die über Jahrzehnte immer für die Deutschen in allen Umfragen raussprang, Brücken bauen, Straßen bauen. So. Und wenn man dann als Vorurteilsforscher vorm Fernseher sitzt und sieht, dass jetzt in Dresden eine Brücke eingebrochen ist, ja, dann ist das der größtmögliche Markengau. Und wenn wir die ganze Welt zu Gast haben in Deutschland und es nicht mal mehr geschafft wird, Profifußballspieler, die ein echtes Zeichen setzen wollten, nachhaltig mit dem Zug zu ihrem Spiel fahren wollten, toller PR, ich will es nicht als Gag abtun, tolle PR-Sache an sich. Und wenn die Deutsche Bahn es nicht mal mehr schafft, die Prominenz sozusagen pünktlich zum Spiel zu bringen, dann sehe ich eben, dass dieses positive Vorurteil über Deutschland in Flammen, weil speziell zum Beispiel nach der EM, die fahren alle nach Hause und erzählen alle, wie der Bahnhof aussah und dass keine einzige Bahn pünktlich kam, um es jetzt mal zu machen. Und ich habe zwar gesagt, wenn ich das noch zu Ende dringen darf, die Kultur ist immer der Hard Fact. Ja, das ist auch so. Aber wenn natürlich eine Kultur über Jahrzehnte vernachlässigt wird, dann fängt auch das stärkste positive Vorurteil irgendwann an zu bröckeln. Und
ja. Zum Glück ist es relativ stabil. Das heißt, es ist über einen langen Zeitraum. Aber wir sind ja jetzt auch schon in einem langen Zeitraum, wo dieses ganze System krank ist. Also ich bin ja Heavy User der Deutschen Bahn, einer meiner Lieblingsmarke, sogar einer meiner Kunden, aber auf anderen Bereichen. Aber es ist wirklich grauenhaft, wenn ich mir überlege, dass das, worüber wir sprechen, entsteht ja aus Musterbildung, Statistik der Umwelt, was man erlebt. Und jetzt überlegt man, dass man als ausländischer Geschäftsmann in Frankfurt ankommt und bei einer deutschen Firma einen Roboter kaufen möchte, eine Fertigungsanlage, irgendwo, wo es auf Präzision ankommt. Genau, warum ich ja überhaupt die Deutschen in Betracht ziehe, weil ich habe ja das Vorurteil, hier kriege ich eine bessere Maschine, die länger hält, die präziser funktioniert und so weiter und so fort und komme in Frankfurt an. Und erstmal funktioniert die Zugverbindung nicht. Das ist also, wenn man das mal so betrachtet, ist das wahrscheinlich für die Markenbildung in Deutschland einer der ersten Touchpoints, die man verbessern muss, die ganzen großen Einfallstore. Aber was du gerade beschrieben hast, hat ja auch einen enormen wirtschaftlichen Auswirkung. Das heißt, die Wertschöpfung wird geschützt, nicht nur durch die Individualmarke, sondern durch diese Kollektivmarke, durch diese Kulturraummarke Deutschland. Und das ist ja etwas, Politiker nehmen Geld in die Hand und schaffen Fonds, um Innovation zu fördern, um technische Entwicklung zu fördern. Aber ich habe noch nie von einem Fonds gehört, der erstmal die Fähigkeit zur Markenbildung, das ist ein sehr komplexes, auch Kompetenzkonglomerat, also man muss sehr viele Kompetenzen zusammenbringen, um eine Marke aufzubauen und zu führen. Und das kommt mir jetzt gerade, deshalb merkt man auch, ich suche jetzt gerade sozusagen nach der richtigen Formulierung, aber ich hoffe, dass vielleicht ein Politiker zuhört oder dass diese Diskussion irgendwie in politische Kreise kommt. Weil wenn man sich das mal so überlegt, ist dieser Hebel, der dahinter steckt, um ein so viel größer, als wenn ich Technologie fördere. Weil sagen mal, mir gelingt eine Innovation, eine technische Innovation und ich kriege ein Patent darauf, dann dauert das maximal 20 Jahre, dann ist das Patent auch ausgelaufen. Und danach kann eine Nation, die genauso hart arbeitet und fleißig ist und die gleichen Rohstoffe hat, das Ding nachbauen. Aber eine Marke ist theoretisch unendlich, ja? Kann unendlich leben und wird unendlich Wertschöpfung liefern. Das heißt, dann bin ich schon zu Ende, das ist ja fast wie ein Rant, sozusagen den Impuls. Politiker, denkt mal darüber nach, strukturiert Marke und Markenbildung in Deutschland zu fördern. Das habe ich mal abgeleitet aus dem, was du gesagt hast. Lass mal ganz kurz, mach mal kurz Unterbrechung. Ich muss mal kurz hier schauen, was. Okay, jetzt bin ich wieder mit 5 Balken dabei.
Wo war ich gerade stehe? Achso, bei der Quintessenz meiner Dissertation. Die fiel nämlich sehr deprimierend aus, weil 7 Jahre Forschung und dann konntest du das Ganze in einem Satz zusammenfassen. Jedes Produkt aus Deutschland muss diesen technischen Höchstleistungscharakter reproduzieren. Und das ist ja an sich sehr, sehr profan. Das klingt nicht nur profan, das ist auch profan, aber es ist ja eben in der Umsetzung durchaus schwierig, wie wir gerade aktuell mitbekommen, wo es den ganzen Tag darum geht, dass deutsche Produkte nicht mehr mithalten können, dass deutsche Autos abgehängt werden und so weiter. Aber das ist eben aus meiner Perspektive eine Vernachlässigung. Mir wird Es muss einem immer klar sein und jedem Menschen, der sich mit Marke beschäftigt, muss es bewusst sein, dass eine Marke Resultat einer Leistung ist. Und in dem Moment, wo die Leistung nicht mehr vorhanden ist und nicht mehr ausreichend vom System gefördert wird, Stichwort Innovation, laufe ich Gefahr, dieses positive Vorurteil, das ist dann nur noch so ein Nostalgie-Marketing-Ding. Aber auch im Jahre 2024 fußt eben jedes Vorurteil, jedes Vertrauen, was ich mir aufgebaut habe, auf einer ganz konkreten Leistung. Und das wird leider in vielen Firmen und auch in vielen Branding-Units so nicht mehr erkannt.
Genau, da steht dann in den Briefings drin, wir müssen unsere Marke wieder emotionalisieren. Und was nicht verstanden wird, ist, dass die Grundlage von Emotionen immer Leistung ist. Weil selbst wenn man die emotionalste Beziehung, die man sich vorstellen kann, mit seinem Partner, seiner Ehefrau, die basiert auch im Entstehen auf einer Leistung. Und das ist die Empathie, der Humor, das gute Aussehen, der Charme, die Zeit, die aufgewendet wird. Und wird diese Leistung über einen langen Zeitraum nicht mehr erbracht, ja, kein gutes Aussehen mehr, keine Freundlichkeit mehr, mal keine Zuwendung, dann erstirbt auch die tiefste Emotion, die wir haben, die Liebe. Ja, also und das finde ich einen sehr guten Punkt, nochmal zu verstärken. Leistung ist die Grundlage von allem. Aber lass uns doch nochmal, bevor wir jetzt gleich hier um die ersten Tränen verdrücken über Made in Germany, lass uns nochmal kurz tiefer einsteigen. Ja, das mit der deutschen Bahn, das stimmt. Aber der positive Teil, ich lerne immer sehr nette Leute kennen, weil man mittlerweile so einen gemeinsamen Bahnhumor hat von den Vielreisenden. Ich habe schon nette Gespräche geführt darüber, aber hilft dann auch nicht, wenn man an dem Tag nicht mehr ankommt oder den Termin verpasst hat. Ich möchte gerne mal so in die positive Vergangenheit zurückkehren. Wo kam denn diese Kraft genau her? Du hast ja auch dazu geforscht und hast gesagt, diese 7 Jahre Forschung haben sich dann am Schluss in diesem banalen Satz zusammengefasst. So, ja, wir müssen weiterhin Exzellenz produzieren. Aber diese Exzellenz, ich sage ja immer, es gibt gar keine Qualität, außer die wahrgenommene Qualität. Also wie hat die Welt eigentlich dieses Made in Germany so wahrgenommen, dass es zu diesem kraftvollen Resonanzfeld gekommen ist? Weil der Ursprung war ja eigentlich, dass Made in Germany ein Malus war. Die Engländer haben es erfunden, damit man die schlechten Ware aus Deutschland erkennen kann, weil wir waren ja früher das China Europas. Und da wollten sich die hochwertigen englischen Hersteller ja schützen gegen diesen billigen Importe. Und deshalb war dann ein Gesetz verabschiedet, dass alle Waren aus Deutschland mussten mit Made in Germany gekennzeichnet sein. Das war ja der Ursprung. So, und dann haben wir daraus eine echte Qualitätsmarke gemacht. Was sagt deine Forschung dazu? Wie ist das gekommen?
Also erstmal sagt die nicht nur die Forschung, sondern auch das soziologische Verständnis, also dieser Malus, dass es eigentlich zeigen sollte, wie schlimm diese Produkte sind. Und deswegen drucke ich Made in Germany darauf. Was ist soziologisch gesprochen das Stärkste, was es geben kann? Das ist der Feind. Ja, ich beende manchmal meine Vorlesung mit dem Satz so, und jetzt danken wir mal unseren Feinden, denn nur durch sie sind wir geworden, was wir sind. Wenn wir Freunde haben, dann denken die ja meistens so ähnlich wie wir, betrachten die Welt so wie wir und so weiter. Also für eine Marke und einen Markenstart, so entstehen ja auch heute noch viele Startups. Ich fand nichts gut, was da auf dem Markt war. Ich fand alles doof, was da war. Also musste ich etwas Eigenes machen. Und wenn die Deutschen es den Briten zeigen wollen oder umgekehrt, dann setzt das ja immer besondere Kräfte hervor. Ich will jetzt nicht das ganze Made in Germany auf diesen Startpunkt, aber es ist halt so ein klassischer Markenstartpunkt. Ja, die schreiben Made in Germany drauf und jetzt zeigen wir ihnen aber mal, was dieses Produkt wirklich kann.
Aber das ist zu saftig, da muss ich kurz einhaken. Wenn man in viele erfolgreichen Biografien guckt, zum Beispiel auch einer unserer Lieblingsdeutschen, der immer auch eine Marke ist, nach oben und nach unten, Boris Becker, der wurde ja früh sehr stark verletzt, indem er eben nicht in das Leistungszentrum aufgenommen wurde vom Deutschen Tennisbund. Also er wurde aussortiert und er ist dann der beste deutsche Tennisspieler geworden. Ja, also es ist ja manchmal auch diese frühe Verletzung. Die Amerikaner sagen, a chip on your shoulder puts chips in your pocket. Also diese enorme Energieleistung, die man dann bringt, um denen zu beweisen, dass dieser Malus eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Ne? Ja. Das ist auch schon mal gut, auch für eine Organisation. Also da können wir wirklich ein gutes Learning draus ziehen. Macht euch nicht nur Gedanken, wofür ihr steht, sondern auch, wogegen ihr steht. Und ein aktuelles Beispiel, Trade Republic zum Beispiel. Ja. Die haben auch keinen konkreten Gegner genommen. Die haben als Gegner die Rentenlücke. Die sagen, wir bringen den Deutschen das Aktiensparen bei, weil die laufen alle auf eine riesen Rentenlücke zu. Und deshalb ist alles, was wir tun, ist eigentlich, wir klären die Leute auf in Sparpläne etc. Und jetzt haben sie eine Kreditkarte rausgebracht und da gibt es auch einen Kickback von dieser Kreditkarte. Aber der fließt wieder nur ins Aktiensparen, also in Vorsorge, weil unser Gegner ist ja die Rentenlücke. Und da sieht man, wie kraftvoll so ein Gegner, finde ich einen super Gedanken, plötzlich die ganzen Entscheidungen, Entwicklungsprozesse, die Energie im Unternehmen fokussieren kann.
Ja, und wunderbare Beispiele. Also diese Gegnerschaft oder dieses Beispiel von Boris Becker, das hatte ich gar nicht mehr vor Augen. Also sorry, du bist nicht gut genug. Aber das ist ja für die Entstehung von so vielen Karrieren so grundlegend. Und ja, also genau deswegen danken wir unseren Feinden, denn sie schaffen es, dass wir uns ja auch wieder so richtig unserer selbst-bewusst werden müssen. Und für dieses sich selbst bewusst werden müssen, ist halt nichts besser als der Feind oder der Gegner, um es nicht so zu dramatisieren. Und dieses Made in Germany hat sich dann eben über kontinuierliche Höchstleistungen, die sicherlich mit einer bestimmten Arbeitsethik zusammengehängt haben und auch einer nicht unbedingt immer gesunden Arbeitsethik retrospektiv, das möchte ich ganz klar sagen. Aber, und das fand ich, komme ich jetzt darauf, also als eine Keimzelle dieser ganzen Innovation und dieser ganzen Innovationskraft hat sich ja das Schwabenland herausgestellt. Also wenn man sich vorstellt, dass zwei Menschen, die 70 Kilometer voneinander entfernt wohnen, gleichzeitig parallel das Auto beziehungsweise den Motor eines Autos erfinden und da ja über Jahrzehnte die höchste Anzahl von Patentanmeldungen und so weiter herkam, schaffe, Häusle baue und so weiter. Also das hat eben mit einer, und damit schließt sich der Kreis zu unseren Eingangssätzen, das hat eben mit einer bestimmten Ortskultur zu tun. Und um es jetzt wieder nicht auf Stammtischniveau, aber natürlich sind Produkte, die aus Italien kommen, bei den Autos ist es dort häufig die Gestaltung. Und auf der anderen Seite sind die Sicherheitsinnovationen etwas, was vor allen Dingen von historisch gesehen von Volvo, von Mercedes vorangetrieben wurde. Und da sieht man schon gewisse andersartige kulturelle Prägungen, die eben, und das finde ich auch das Tolle an dem Produktmarkt, ja, jedes Produkt, warum fahren wir so gerne in Urlaub? Weil es dort Dinge gibt, die wir zu Hause nicht erleben können, weil wir andere Kulturen erleben können. Und Produkte und Marken bringen uns eben diese anderen Kulturen zu uns und machen sie für uns erfahrbar. Das ist für mich eben auch ein Zeichen, warum uns bestimmte Produkte so faszinieren. Warum stehen wir vor einem Parfum, das Coco Chanel gebaut hat und das eine Historie hat? Warum kaufen wir uns teilweise für unglaubliches Geld Uhren, obwohl wir wissen, dass unser Handy die viel präzisere Uhrzeit zeigen kann und so weiter. Das lässt sich ja alles nur über diese Herkünfte erklären. Ich finde es immer lustig, wenn ich an der Käsetheke stehe. Und es ist ja so, der französische Weichkäse ist nun mal teurer als der aus Holland. Und von unserem Nordfriesischen will ich gar nicht sprechen. Das zeigt ja überall. Und der Schweizer, den kann man in Goldbarren inzwischen aufwiegen, den Käse. Das sind ja alles nur Belege für die unterschiedliche kulturelle Bewertung der Herkünfte. Und das Verrückte ist ja, ich vermute, wir beide können überhaupt nicht bewerten, ob dieser Kaffee jetzt wirklich besser ist, ob dieser Käse jetzt wirklich besser ist als der aus dem anderen. Und da muss man aber auch aufpassen, weil wenn wir sagen, dass diese kulturelle Herkunft eine Wirtschaftskraft ist, und wir dann ständig bei näherem Hersehen sehen, ach so, diese ganzen Fiats, die werden ja in Polen produziert. Na, das ist dann aber auch komisch. Ja, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und ich warne davor, Herkunft als einen Marketing-Gag zu verstehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also,
ja. Ja, darf ich da ganz kurz einhaken, weil man könnte das jetzt mit kritischen Ohren, ich meine, unsere Hörer werden, die kommen ja alle, die meisten zumindest aus der Branche und werden nicht ganz so kritisch zuhören, aber jetzt könnte man kritisch, ja, das ist ja genau das Vorurteil gegenüber der Marke. Das ist doch alles nur heiße Luft und die Qualität, die da suggeriert wird, die wird doch gar nicht geliefert. Aber da wollte ich mal kurz einhaken, weil im Endeffekt zu dem Satz,
Es gibt keine Qualität außer die wahrgenommene beziehungsweise die erlebte Qualität. Und da gibt es interessante Forschungen zu, wo wir vorhin über Wein sprachen, aus Amerika von einem Verhaltensforscher. Die haben ein Restaurant, was komplett verkabelt ist. Da isst man hervorragend. Man muss nur am Anfang unterschreiben, dass alles, was man da tut, alle Gespräche werden aufgezeigt, alles, was man da konsumiert, wird erfasst. Also man wird komplett quantifiziert. Und da haben sie ein Experiment gemacht am Eingang und haben den Leuten gesagt, ja, wir herzlich willkommen bei uns. Sie kriegen ein Glas Wein kostenfrei. Wir haben hier ein neues Weingut aus Ohio. Ja, und dann haben sie also ein Glas von dem Wein bekommen und mussten den dann auch bewerten. Und die andere Gruppe wurde gesagt, ja, wir haben hier, herzlich willkommen, Sie bekommen zum Anfang direkt ein Glas Wein von uns ausgeschenkt. Hier aus Napa Valley haben wir ein neues Weingut. So. Und es war natürlich der gleiche Wein. Das Interessante war natürlich die subjektive Bewertung. Der Wein aus Napa Valley hat sofort besser abgeschnitten, war natürlich runder im Geschmack, mehr Aromen. Es war einfach ein viel besserer Wein, obwohl es chemisch gesehen genau die gleiche Flüssigkeit war. Was wirklich interessant war, war danach. Und zwar die Leute, die den Napa Valley Wein am Anfang getrunken haben, haben danach im Laufe des Abends mehr gelacht, haben mehr miteinander gesprochen und waren auch noch länger in dem Restaurant. Also signifikant länger hat der Abend gedauert. Das heißt, dieser kleine Prime hat genau das geliefert. Und wenn man dann überlegt, was ist eigentlich das Ziel von einem guten Wein, dann ist es häufig eben Genuss. Und man kann pauschal sagen, die Menschen, die den Napa Valley Wein getrunken haben, hatten an diesem Abend mehr Spaß und haben das Leben mehr genossen. Und das ist real. Und das ist sozusagen so ein Effekt, wo wir ins magische Denken reinkommen, wo eine Marke auch ein Lebensgefühl verkauft. Und ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht, ob es Ducati war oder so, als irgendjemand sich darüber beschwert hat, warum denn das Motorrad so teuer war. Da sagte er, ja, wir verkaufen ja ein Lebensgefühl. Das Motorrad gibt's kostenlos dazu.
Das war Harley.
Ja. Harley. Ja, super, genau. Das bringt sehr gut auf den Punkt. Das heißt, ich bin ja dann komplett in dieser Welt und das verändert meine Wahrnehmung. Und wenn das zu meinen Zielen passt, dann liefert die Marke ja enorm wertvoll, also liefert ab in dem Moment. Ja.
Und ich finde da eben ein großes Wort, das, glaube ich, Dreixel geprägt hat, aber das ich genauso präge, Markenführung hat sehr, sehr viel mit Anstand zu tun. Wenn man Markenführung richtig versteht, hat es was mit Anstand zu tun. Und wenn ich dir sage, weil wir uns so gut verstehen, schenke ich dir einen Wein, der kommt aus dem Napa Valley und der kommt dann aus Columbus, Ohio. Da habe ich ein Schuljahr verbracht, da gibt es keine Weine. Dann ist das Blödsinn. Natürlich, das ist ja nun mal in der heutigen Zeit so. So, wir beide können uns über Marken unterhalten, würden wir uns jetzt über Blinddarmoperationen, dann würden wir hier so ein bisschen herumschauen. So, wir können also in der heutigen Zeit nicht Experte in allen Bereichen sein. Das ist keinem normalen Menschen möglich. So, und eine Marke, und das ist der Anstand hinter einer Marke, eine gute Markenführung erzählt nichts, was nicht ist. Ich behaupte, das ist ja häufig der Friktionspunkt, den ich in vielen Unternehmen immer wieder merke zwischen Markenführung und Marketing. Ja, das Marketing, und ich will diese Menschen gar nicht, als die stehen unter einem anderen Verkaufsdruck. Idealerweise ist aber die Markenführung dem Ganzen untergeordnet und verspürt diese Art von vertrieblichem Verkaufsdruck nicht so stark. Und da ist es natürlich immer leichter zu argumentieren, ja, wenn ihr jetzt die Lindt-Schokolade für 99 Cent verkauft, dann verstehe ich das, wir haben hier zu viel von dieser Sorte Lavendelmus auf dem Hof, wir müssen das weghaben, sagt das Marketing, alle geben uns Druck. Und dann kommt die große Markenführung und sagt, also nein, sie können niemals eine Lindt-Schokolade für 99 Cent bei sonst wie einem Discounter verkaufen, das darf nicht vorkommen. Und das ist ja immer dieser Friktionspunkt, der auf einer psychologischen Ebene total nachvollziehbar ist. Aber eben, wenn ich Marke als etwas Identitätsorientiertes, Ganzheitliches, als ein soziales Phänomen begreife, dann muss mir klar sein, dass in dem Moment, wo ich das jetzt zulasse, wird kurzfristig nichts passieren. Aber was macht es langfristig mit meiner Marke? Und solche Marken wie Volkswagen, Mercedes, das waren ja alles mal. Ich glaube, man kann sich heute als junger Mensch gar nicht mehr vorstellen, was die mal früher für einen Status in der Welt hatten. Und heutzutage ist aus meiner Sicht, knapp 22 Jahre alt, aus meiner Sicht sind ja alle diese deutschen Ikonen nur noch ein Schatten ihrer selbst. Also ich freue mich immer wieder, wenn gute Ansätze vorhanden sind. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie Mercedes jetzt seine Taxifahrer aus dem System drängen will, die jahrzehntelang das positive Vorurteil, dass ein Premium-Auto von Taxifahrern gefahren wird, weil es einfach das Zuverlässigste ist auf dem Markt. Ne? Das ist übrigens ein anderer Grundsatz. Marken werden immer von innen zerstört, niemals von außen. Es gibt keine Marke, die pleite geht, weil die gesamte Kundschaft von heute auf morgen beschließt, ich kaufe nie mehr XY. Es gibt nur immer ein Management, das nicht versteht, was diese Marke darstellt.
Ja, und da würde ich dann auch gerne den Faden, den wir gerade aufgemacht haben, fortführen, weil mit diesem Experiment, das funktioniert, ne, kurzfristig, aber langfristig funktioniert das nicht. Weil wenn du zum Beispiel Menschen im Unternehmen hast und du handelst mit Wein, und die wissen alle, dass der Wein in den Flaschen, dass der eigentlich Plörre ist aus was weiß ich. Und wir verkaufen den aber unter California. Ja, es ist auch ganz viel mit Glaubwürdigkeit im Kontakt, die Energie der Menschen, die daraus entsteht. Ja, das heißt also, dieser Stolz, dieser Werkstolz, der ja auch bei den deutschen Ingenieuren extrem stark ausgeprägt ist, der ist ja auch das langfristige Energiereservoir, wo dann wieder Innovationen herkommen, wo glaubwürdiger Auftritt nach außen herkommt. Das heißt, dieses Experiment zeigt ja einfach nur, wie stark dann das einmal psychologische geschaffene Konstrukt ist, also diese Kraft, die aus diesem Abstrahleffekt Napa Valley kommt. Aber wenn man dann zum Beispiel weiß, dass viele Weine aus dem Napa Valley, es wird mittlerweile bekannt in der Weinwelt, dass die meisten Weine aus Napa Valley eigentlich alle gar nicht daherkommen, sondern wird zugekauft und da vielleicht nur abgefüllt und so weiter, dann wird Stück für Stück dieses Resonanzfeld natürlich immer schwächer. Ja, das heißt, und da finde ich den McGann Erickson's Spruch, dieses The Truth Well Told, das macht gute Werbung aus. Also man braucht immer den Funken Wahrheit, weil sonst hat man kurzfristig vielleicht Erfolg damit, aber langfristig nie. Und Marke ist halt der Marathon. Nur das sozusagen, das nur mal kurz, das passt ja sehr, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
Also sagen, was ist. Das ist ja das Einzige, und nicht behaupten, was nicht ist. Und wenn ich nochmal zu dem Napa Valley, und ich versuche, und ich glaube, es ist dort so ähnlich, also ich kann es aus erster Hand nur bei deutschen Industriebetrieben sagen, ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass kein Ingenieur von Volkswagen von sich aus auf die Idee gekommen wäre, seine ganze intellektuelle Energie in irgendwelche Betrügereien zu stecken, anstatt in den Fortschritt und dass der nächste VW Golf auch wieder der ganzen Welt zeigt, wie ein VW Golf aus Deutschland ist. Das macht es für mich so dramatisch. Die Basis, und ich meine jetzt die auf Deutschland bezogen, aber ich bin mir sicher, dass es Winzer im Napa Valley gibt, denen das Herz blutet, wenn sie sehen, was unter dem Namen Napa Valley auf den Markt geschmissen wird. Und ich weiß noch, wie damals die erste M-Klasse von Mercedes vor vielen, vielen Jahren auf den Markt kam und es Mercedes-Händler gab und auch Mercedes-Ingenieure, die haben geheult. Sie gesagt haben,
weil die in Amerika gebaut wurden.
Und die konnten es nicht ertragen, das in ihrem Verkaufsraum stehen zu haben. Ich habe mit Autohändlern gesprochen, die gesagt haben, ich gehe so gern zur Arbeit, aber an diesem Auto, das in keiner Weise meinen persönlichen, unseren Mercedes-Ansprüchen genügt, da muss ich einen ganz, ganz großen Umweg drumherum machen. Und diese Ethik oder diese Hand, wie du es genannt hast, dieser handwerkliche Stolz, das ist ja ein Wert, den kann man in Geld nicht aufwiegen. Also wenn ich sehe, was die Lufthansa teilweise heutzutage veranstaltet und ich weiß, wie viele Mitarbeiter es bei der Lufthansa gibt, die würden für diese Marke, bitte in Anführungszeichen sterben, die würden für diese Marke jede Extrameile gehen, damit die Lufthansa ihren Status als sicherste Airline und so weiter hält. Aber das ist eben etwas, was häufig vom Management so nicht erkannt wird.
Das können wir jetzt umdrehen, weil wir sind ja ein Bildungspodcast, der am Schluss immer positiv ist. Wir wollen den Leuten ja was mitgeben, was sie lernen können. Und wir drehen jetzt den Satz um. Starke Marken werden immer von innen heraus zerstört, ja. Aber sie können auch von innen heraus wiederbelebt werden. Das heißt, wenn ich über eine Wiederbelebung der Marke nachdenke, wenn ich dich richtig verstanden habe, was du mir gerade erzählt hast, heißt das, erstmal den Blick nach innen, nicht die große fette Werbekampagne nach außen. Sozusagen, wir schauen erstmal, wo sind die Wurzeln unseres Erfolgs? Wie bringen wir auch die Menschen wieder in der Organisation Organisation hinter diesen Gedanken der Marke, das, was uns eigentlich alle zusammengeführt hat. Weil es ist ja ein Konstrukt. Warum wälze ich mich morgens aus dem Bett und gehe dahin? Natürlich, weil ich Geld verdienen will. Aber daraus entsteht keine starke Marke. Starke Marke zieht Menschen an, die dorthin wollen, weil sie sich zu dem bekennen, was da passiert. Also dem Bau des schönsten und tollsten Sportwagens der Welt, dem Machen von dem besten Wein der Welt, was auch immer, was immer dieses Ding ist. Also das heißt, daraus lernen wir, wenn die Marke schwächelt, dann erstmal den Blick nach innen und von innen nach außen wieder wachsen. Ne? Also von innen nach außen die Erneuerung beginnen. Und du hast in deinem Buch Marke statt Meinung, hast du was sehr knackige Formulierung gehabt, die mir immer hängen geblieben ist, dieses Marke ist keine Wünsch-dir-was-Veranstaltung. Ja? Und da können wir doch jetzt mal den Blick sozusagen ins Positive wenden. Was sind denn die Erfolgsparameter aus deiner Erfahrung, aus deinem Vierteljahrhundert, kann man ja sagen, Markenberatung? Was sind die? Ja, sind auch fast 25 Jahre, ne? Das ist ja, aber Vierteljahrhundert hört sich doch schon mächtig an. Und wir sind ja wir sind ja gleich alt, ja. Da müssen wir mit umgehen. Ja klar, in der Werbebranche gehören wir natürlich zum alten Eisen, weil da ist ja gilt ja nur das Junge. Aber ich glaube, gerade beim Thema Markenberatung und Markenführung ist gerade diesen Blick auf die große Musterentwicklung total wichtig. Und wenn du noch gar nicht die Zeit hattest, große Musterentwicklungen zu beobachten, wo soll die Urteilskraft herkommen? Also ich würde mal sagen, ich interpretiere das jetzt so, das ist in unserem Fall eine gute Zutat. Aber da nochmal die Erfolgsparameter, die du so zusammenfassen würdest. Also was für die strategische Markenführung? Was sind die zentralen Punkte, die zu beachten sind?
Also wenn ich einmal mit einem großen Wort anfangen darf, das ist mein persönliches Lieblingswort in Bezug auf Markenführung. Und das ist ein altmodisches Wort, das heißt Demut. Und das heißt, wenn ich mich einem Markenkörper widme, wenn ich mich mit einem Markenkörper aus welchem Grund auch immer beschäftige, das ist für mich das Wichtigste, dass ich erstmal eine gehörige Portion Demut an den Tag lege, weil ich beschäftige mich etwas, was andere Menschen, die auch nicht alle ganz doof waren, was andere Menschen groß gemacht haben, was sie aufgebaut haben. Und ich darf jetzt in dieses System, welches sie aufgebaut haben, als Marketingleitung, als was auch immer, ich darf an diesem System und seinem Erfolg teilhaben. Also ordne ich mich diesem System unter. Und zwar egal, ob ich Pförtnerin, Vorständin, was auch immer ich für einen Job in diesem System habe. Und diese Demut, ohne das jetzt zu deprimieren, aber diese Demut ist, glaube ich, häufig abhanden gekommen. Aber das ist etwas, was, glaube ich, alle Menschen, die sich wirklich ernsthaft, seriös mit Marke befassen, teilt. Also alle, die mir jetzt einfallen würden, in dem Moment, egal wie eitel man persönlich ist oder sonst etwas, aber in dem Moment, und das schweißt auch zum Beispiel Oliver und mich hier immer wieder zusammen, in dem Moment, wo wir uns einer Marke nähern, ist es egal. Stellen wir jegliche persönlichen Eitelkeiten zurück und widmen uns ausschließlich dieser Marke. Und diese Marke gibt den Korridor vor, in dem wir agieren. Und wir ordnen uns da komplett unter, weil es um etwas geht, was größer ist als man selbst. Und das ist etwas, was heutzutage aus meiner Sicht sehr, sehr häufig verloren geht. Ich sage mal so ein bisschen lax, das Einzige, was viele Menschen noch von oben betrachten, ist ein Fußballspiel. Ja, da sind wir dann auf einmal Experten und sagen, die linke Seite muss gestärkt werden und so weiter. Aber Marke ist eben der andere Weg.
So, also positiv, also erstmal demütig sein und dann was tun? Also das heißt, das widerspricht, was du ja geschrieben hast, so dem Usus, der neue Marketingleiter kommt, als erstes muss der Slogan geändert werden, damit man einen Fußabdruck hinterlässt. Im schlimmsten Fall wird sogar das Logo angepackt. Aber immer. Zumindest der Slogan. Also wenn man schaut, was sind die stärksten Marken der Welt, dann sind das Leute, die halt über 25 Jahre es geschafft haben, einen Slogan durchzuhalten und dann trotzdem nicht dagegen gefeit sind, das wieder zu vergessen. Eine deutsche Marke, Vorsprung durch Technik, ja, hat vor ein paar Jahren Vorsprung durch Technik aufgegeben. So. Hat sie nicht mehr benutzt. Was ist der aktuelle Slogan? Wer kann ihn herböten? Können die Hörer mal kurz überlegen, was ist der aktuelle Slogan von Audi? Niemand weiß es. Und wenn man ihn kennt, dann versteht man ihn nicht. Ich glaube, Future is an Attitude war er oder sowas. Attitude. Und jetzt, ja genau, und jetzt kommt er wieder, jetzt kommt er, oder Innovation, ich glaube Future is an Attitude. So, total blank, und das illustriert das, was du gesagt hast, Vorsprung durch Technik ist sehr konkret und hart. Das heißt, der Anspruch, wir müssen hier immer ganz vorne sein technologisch und das gibt auch sozusagen Leitplanken für die Ingenieure intern und all das. Sie kehren übrigens jetzt wieder zurück. Das heißt, also man kann auch sozusagen Fehler anerkennen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Personalwechsel zusammenhängt. Das bin ich mir nicht ganz sicher. So und jetzt aber also umgekehrt Demut und dann also die Empfehlung ist sozusagen in die Wurzeln zurückkehren und schauen, was ist stark und das Starke eher bewahren und pflegen, also so gärtnerisch. Also nicht neu pflanzen, sondern schauen, welche Pflanzen haben eigentlich hier die Früchte gebracht, die uns groß gemacht haben und die dann wieder liebevoll aufziehen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Preis, nämlich für einen Markenverantwortlichen, der in eine neue Position kommt und der Versuchung widersteht, etwas Funktionierendes abzustellen. Das muss ein eigener Preis sein für die ruhige Hand am Steuer. Ich seh schon den Preis vor mir, auf so einem kleinen Kristallsockel, so ein Steuerrad mit so einer, die ruhige Hand am Steuer. Ja, so.
Ich finde, dazu passt, also der wird zwar immer zitiert, aber er hat leider auch viele kluge Sachen gesagt. Oder Klassiker sind nicht Klassiker, weil sie alt sind, sondern weil sie was Kluges gesagt haben. Steve Jobs hat sinngemäß gesagt, er ist viel, viel stolzer auf jedes Nein als auf jedes Ja. Und ich glaube, jeder, der in einer Marketingabteilung von einem bekannten Unternehmen sitzt, weiß sofort, was gemeint ist. Man bekommt den ganzen Tag Möglichkeiten, manchmal auch tolle Möglichkeiten, was man alles mit der Marke kommen könnte. Das Telefon klingelt ständig, was können wir noch machen? Und sich hier bewusst zu machen, und das versuche ich jetzt möglichst positiv abschließend zu sagen, in der freien Kunst bedeutet Kreativität, das Sprengen von Grenzen. Das ist das, was der freie Künstler macht. So, in der Markenführung, und das kann man leider nicht oft genug sagen, in der Markenführung bedeutet es das Füllen von Grenzen. Und das heißt, ich muss die Grenzen meiner Marke jeden Tag immer wieder neu, gerne kreativ füllen. Und alle großen Marken, die machen genau das. Ja, ob es ein Flensburger Pilsener ist, der seinen Humor, seinen norddeutschen Humor jeder Jahreszeit anpasst, alle diese Unternehmen machen ja genau das. Und weil du eben über den Claim gesprochen hast, bei jedem Markenprojekt, was wir haben, kommt irgendwann der Geschäftsführer auf uns zu und sagt, ich möchte sowas haben wie Haribo. Pass mal auf, verzische, ich möchte sowas haben wie Haribo. So ein Claim möchte ich haben. Haribo macht Kinderwohl. Und dann sagen Oliver und ich immer, okay, dann gucken wir uns mal ihre Claim-Geschichte an. Und dann kommt nämlich genau das, was du gesagt hast. Das Unternehmen, ein Beispiel, existiert seit 1977 oder so. Und wir kommen auf insgesamt 24 Claims, die sie bis dahin gemacht haben. Nur dann kam so eine Messe, die war mehr für jüngere Leute. Da brauchten wir einen Claim für jüngere Leute. Dann hatten wir so einen konservativen Dreh, da haben wir nochmal so einen Claim gemacht. Aber so wie Haribo eben mal eben 90 Jahre zu sagen, Haribo macht Kinder froh, das schafft nicht jeder. Und wenn du dann dein Kind von der Kita abholst und es läuft auf dich zu und es ruft, Haribo macht Kinder fett, das steht sogar im Internet, dann weißt du, der Claim hat es wirklich geschafft. Ja, aber das schafft man eben nur. Und diese Ursache-Wirkung, wenn ich etwas habe, was bekannt ist, Marke, Claim, was auch immer, dann ist das ja nur so, weil ich es durchgehalten habe. Der Markentechniker sagt sogar, durchhalten ist manchmal viel, viel wichtiger, als dass es perfekt ist.
Das ist sehr interessant. Es gibt eine ganz aktuelle Forschung aus dem angelsächsischen Raum, die Kosten von mangelndem Durchhaltevermögen quantifiziert. Das heißt, wie performen die Marken, die ihr Markenbild konsistent halten konnten, über einen langen Zeitraum einer Plattformidee gefolgt haben? Wie ist deren Effizienz? Wie ist deren Effektivität im Markt? Und was ist das Ergebnis wirtschaftlich? Und das haben die tatsächlich gegengerechnet gegenüber denen, die das halt nicht schaffen. Wie viel mehr Geld müssen sie einsetzen, um die gleiche Mental Availability aufzubauen, also mental verfügbar zu sein in Momenten des Bedarfs? Und es sind Milliarden. Ja, das heißt, wir sprechen hier wirklich über Wertevernichtung im Milliardenbereich, eben durch dieses Bedürfnis, permanent Dinge verändern zu wollen. Ja, so, das ist schon mal ein super Tipp. Und wenn die ganze Folge nur einen Effekt hat, dann das nochmal zu sagen. Weil das, wenn die Dinge intern schon, wenn die Leute schon gähnen, wenn die Sachen intern gesehen werden, dann ist gerade der Moment, wo draußen vielleicht so ein kleiner Fetzen Gedächtnisspur in der Zielgruppe entstanden ist. Und da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Ford, der sagte, also diese Kampagne, ich glaube, wir müssen die jetzt mal langsam einstellen, ich kann die nicht mehr sehen. Und da sagte der Verantwortliche, ja, Herr Ford, aber die Kampagne haben wir noch gar nicht geschaltet. Ja, man ist also, Mark Ritson, ich habe das schon mal erzählt im Podcast, ja, musste mal Veuve Clicquot davon abhalten,
ihren Orangeton aufzugeben, weil sie intern konnten sie dieses Orange nicht mehr sehen. Und sie haben wirklich drüber nachgedacht, diesen Orangeton, ja, wir müssen jetzt mal eine frischere Farbe, wir müssen jetzt mal mit der Zeit gehen. Also dieses Orange, das ist so nicht mehr zeitgemäß. Und das ist der wertvollste Markencode. Und er hat sie zum Glück davon abgehalten, indem er ihnen klar machte, in dem Moment, wo ich mit Freunden in der Kneipe bin und Lust habe, jetzt richtiges krachen zu lassen und etwas zu feiern zu haben und aus dem Augenwinkel blitzt da ein kleines Stückchen Orange, ja, dann denke ich an Veuve Clicquot und bestelle Veuve Clicquot. Und wenn ihr diesen Fitzel, diesen kleinen Orangenfitzel wegnehmt, dann ist die Gedächtnisspur, wird nicht aktiviert. Also überlegt euch nochmal ganz genau, was ihr machen wollt. Das, ja, gut.
Das finde ich so das Verrückte, weil an sich ist Markenführung, ja, wir können uns ganz komplex über Markenführung unterhalten, aber im Grunde genommen hat Markenführung sehr, sehr viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ich sage manchmal zu meinen Studenten, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich sie jetzt hier mit dieser Theorie belästige, weil jeder normale Mensch hat an sich ein gesundes Gespür dafür, dass eine Farbe, ein Orange wichtig ist für eine Marke, dass eine bestimmte Qualität wichtig ist. Das hat jeder Mensch in sich. Es ist ja nicht so, dass alle UnternehmerInnen perfekt geschulte Marketeers sind. Deswegen entstehen ja aus meiner Sicht nach wie vor spannende neue Unternehmen, spannende neue Leistungen und so weiter. Das ist ja immer dieses. Und manchmal denke ich so, ein bisschen mehr. Ich glaube, das Marketing hat noch nie so viel über den Menschen gewusst wie heute. Ja, wir wissen, dass der Weinabsatz steigt, wenn wir eine bestimmte italienische Arie spielen. Das kann man alles machen. Wir können Menschen in Kernspintomographen und es werden andere Areale bei Coca-Cola als bei Pepsi angezogen und so weiter und so fort. Also an sich müsste das Marketing unserer Zeit perfekt sein. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Das Gegenteil ist ja der Fall. Und das ist so ein anderer soziologischer Begriff, produktive Distanz. Ja, Marken sind ja nicht Marken geworden, weil ich mich mit jedem einzelnen meiner Kunden beschäftigt habe und seiner Psychologie und ob er sich heute von seiner Freundin getrennt hat und deswegen lieber ein Bier statt ein Wein trinkt oder sonst etwas, sondern Marken sind ja entstanden, weil ich als Marke eine Botschaft habe, die ich an ganz, ganz viele Menschen herausbringen wollte und nicht, weil ich mich mit jedem einzelnen Menschen alleine beschäftigen wollte. Und die Konzerne stellen das Ganze auf den Kopf. Die haben jetzt das Geld für die große Marktforschung. Die bilden dann Personas. Ich hatte neulich das erste Mal einen Workshop bei einer Firma, weil die so viele Personas gebildet hatten, dass sie nicht mehr wussten, wo ihre Marke zwischen all diesen Personas ist. Ja, das ist ja verrückt. Ich setze also.
Ja, das entspricht auch ja nicht der aktuellen, also wenn man, ne, es gibt Forschung und Forschung. Also die aktuelle Forschung sagt ja genau das ist, diese statische Persona-Bildung bringt überhaupt nichts. Es ist im Endeffekt, wir müssen Cluster bilden, und zwar große Cluster von Menschen, die in einem bestimmten Kontext irgendwas brauchen. Ja, also der Kontext ist dann die Persona. Also Menschen, alle Menschen, die in diesem Kontext irgendeine Entscheidung fällen. Und der kann 8 Jahre sein, 18 Jahre oder 88 Jahre, das ist total egal. Hauptsache, die gleichen Motive sind aktiv. Und das führt einen weiter. Also ich glaube, dass da auch, da bin ich bei dir, wobei ich nicht ganz so kritisch bezogen auf die Forschung bin, weil ich glaube, dass gerade das Evidenzbasierte zur Durchsetzung von den richtigen Dingen notwendig ist, wenn man eben nicht im Mittelstand unterwegs ist, wo ein Inhaber geführtes Unternehmen, wo sozusagen im Bauch des Inhabers einfach implizit die richtigen Gefühle enthalten sind und der weiß eigentlich genau, wo er hin will und kann das auch durchsetzen. In großen Organisationen muss man die Dinge verargumentieren. Und da ist eine saubere, evidenzbasierte Argumentation eben reine Argumentation aus, ich fühle das und ich weiß doch, dass es richtig ist, weit überlegen. Ja. Und deshalb muss man nur die richtigen, und Daten sind ja gar nichts, ne? Also man muss aus den Daten halt auch die richtigen Schlüsse ziehen.
Ja, da bin ich zu 100% bei dir. Ich erlebe es und ich vermute, dass du es auch so erlebst. Ich erlebe es bloß häufig so, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, und ich habe irgendeine Überzeugung, dass wir irgendwas machen wollen, dann mache ich die Marktforschung ja so, dass sie mir sagt und mich absichert, dass wenn wir diesen neuen Schokoriegel rausbringen werden, dann war das nicht, und der ist vielleicht ein Flop, dann war es ja nicht der Fehler von Herrn Ziesche. Nein, die Marktforschung hat zu 79% gesagt, dass die ganze Welt von uns diesen Schokoriegel erwartet. Und da kann ich leider nichts dafür, dass das jetzt, nein, tut mir leid. Und ne, wenn sie evidenzbasiert ist, und wenn wir ganz von innen, lass es mich wieder aufgreifen, wenn wir Marktforschung betreiben von innen nach außen, meiner Erfahrung nach wird ja häufig die Marktforschung auch von außen nach innen gemacht. Ne, man macht diesen Außenblick, lass es mich ganz profan sagen, ich gehe in die Fußgängerzone und befrage Menschen, zu Rolex, dann werden viele sagen, das ist zu teuer, und andere werden sagen, oh, höchste Schweizer Präzisionskunst, die ich gerne am Armgelenk tragen würde. Ja, also, und dieses von innen auch die Marktforschung betreiben. Deswegen sagt der Markensoziologe ja immer, starke Unternehmen interessieren sich nicht für ihre Wahrnehmung, beziehungsweise sekundär für ihre Wahrnehmung, denn sie betreiben ja Wahrgebung. Sie geben ihre Perspektive auf die Welt wahr. Und zwar egal, ob sie ein Produkt für die kleinen Probleme oder einen Ferrari verkaufen, sie geben ihre Sicht auf die Welt wahr. Und heutzutage wird immer nur gefragt, das können Sie auch, die Psychologen, wie werde ich wahrgenommen? Wie werde ich wahrgenommen? Was habe ich für Energien damit verpasst, ob ich vielleicht kein volles Haar habe und als Glatzkopf wahrgenommen werde? Und ne, dann kann man nichts ändern. Und wir erleben halt viele Marken, die dann versuchen, alles zu sein. Und das ist.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt von innen nach außen. Genau. Das heißt, wiederum, was ist eigentlich das, was wir wahrgeben wollen an die Welt? Und dann sollte man noch mal kurz überprüfen, ob das, was wir wahrgeben wollen, immer noch relevant ist da draußen, weil das kann ja auch passieren, ne? Und dann muss man das noch mal überprüfen. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass die großen Bedürfnisse der Menschen sich gar nicht so schnell ändern. Also Bill Birnbach hat es so schön gesagt, ne, wir sind immer so fasziniert von allem, was sich verändert. Nach Corona ist alles neu, aber es geht um die Dinge, die sich nicht verändern. Und das sind die archetypischen Grundbedürfnisse. Und wenn eine Marke schon über einen längeren Zeitraum existiert, dann hat es irgendeinen dieser längerfristig stabilen Bedürfnisse in irgendeiner Weise durch ihre Leistung bedient. So, und dann muss sie wieder zurück zu diesem auf eine besondere Weise, auf eine erkennbare Weise erstmal, damit man in die Köpfe kommt, aber dann eben auch eine überzeugende Weise, diese Exzellenz. Und da lass mich da sozusagen den Bogen zurückschlagen zu Deutschland. Jetzt berat doch mal kurz Deutschland. Ja, was würdest du der Marke Deutschland empfehlen, um wieder stark zu werden?
Den Reset-Button zu drücken. Also wir müssen dahin kommen, und ich will das jetzt nicht profanisieren. Mir ist klar, dass ich kann das jetzt, es muss jetzt eine Profanisierung sein. Wir müssen auf diesen Kern der Marke Deutschlands zurück. Und das kann ganz konkret bedeuten, dass wir nicht irgendwelche Innovationsfonds auflegen. Also dagegen ist nichts zu sagen, aber dass wir diese Innovationsfonds sofort kanalisieren, nämlich auf die Bereiche, die wirklich existenziell für das positive Vorurteil über Deutschland sind. Und dazu, und das regt mich an diesem Land Hölle auf, und dazu muss ja natürlich die Verbindung zur Bildung gestaltet werden. Denn wir müssen ganz klar sagen, wir sind ein rohstoffarmes Land. Und wenn ich mir nicht nur bei meinen eigenen Kindern ansehe, was in der Bildungspolitik falsch läuft, das hängt eben alles miteinander zusammen. Und wenn der Rohstoff Bildung nicht vorhanden ist, dann brauchen wir uns keinen Innovationsfonds mehr aufzulegen, weil ich brauche für technische Höchstleistung, für intellektuelle Höchstleistung, brauche ich diesen Rohstoff Bildung. Und in Deutschland wird immer, was zwar auch zum positiven Vorteil gehört, aber zuerst denke ich über neue Straßen nach, bevor ich über neue Schulen nachdenke. Und dass das ein ganzheitliches Bild hat, das wird.
Und da möchte ich dein Beispiel aufgreifen, das Schwabenland. Also Schwabenland war eine Region, die sehr arm war. Und da hat aber der Kurfürst damals dafür gesorgt, dass eben Schulpflicht eingeführt wurde. Alle, auch die Bauernkinder mussten lesen und schreiben lernen. Und es wurden Erfinderpreise ausgeschrieben. Das ist schon lange her. Wir sprechen hier über 1700, 1800 irgendwas. Und heute ernten wir die Früchte davon, von dieser Kultur, die damals entstanden ist. Und das ist natürlich das Blöde. Wir brauchen jetzt Politiker, die so weit denken können, dass wir sagen, so ein 50-Jahres-Plan, das heißt, wie wir praktisch die Marke Deutschland in diesen Qualitäten, was Made in Germany groß gemacht hat, wiederbeleben und die Entscheidungen zu fällen und durchzuhalten. Und die sind wahrscheinlich politisch teilweise heute nicht populär.
Und da sind wir beim größten Strukturproblem. Und da können wir Konzerne mit Deutschland direkt vergleichen. Also es ist ja heute durchaus möglich, dass ich Konzernchef von irgendeiner großen Firma werde und ich werde nach 2 Jahren an meinen Zahlen gemessen. Da können wir getrost unser Gespräch der letzten Minuten in die Mülltonne treten. Weil in dem Moment, wo ich nach 2 Jahren an meinen Zahlen gemessen würde, brauchen wir über Marke nicht zu sprechen. Es macht keinen Sinn, es ist kontraproduktiv. So, jetzt werden Politiker für 4 Jahre gewählt. Aber genau wie du gesagt hast, welcher Politiker, da bin ich bei meinem Lieblingswort Demut, sagt denn heute noch, also pass auf, vielleicht werde ich in 1,5 Jahren nicht wiedergewählt, aber wenn ich diese Reform durchgezogen habe, dann habe ich für mich persönlich meinen Beitrag zur Marke Deutschland geleistet. Und wenn sie mich dann nicht wählen, ist es Pech, aber dann mache ich das. Und das ist ja genau der Charakter, den ich brauche. Warum sind so viele Menschen, die Marken aufgebaut haben, unerträgliche Personen? Ja, weil sie in diesem Bereich konsequent gehandelt haben, Widerstände aushalten, die Tatsache, dass man sie für einen schlimmen Menschen hält, aushält und so weiter. Und das ist dann wieder das Grundproblem. Marke ist kein demokratisches System. Das ist schwierig in einer Demokratie zu erklären. Aber wenn ich etwas will, dann, und ich brauche Konsens natürlich darüber, wenn ich in der Politik etwas will, und da brauche ich niemandem etwas zu erzählen, wie schwierig das ist. Das ist in der Wirtschaft leichter, wenn ich ein Mittelständler bin und einfach sagen kann, wir machen das jetzt. In der Politik geht es nur, wenn einzelne Menschen bereit sind, ihr Ego zurückzunehmen, genau wieder dieses Thema Demut, und zu sagen, also ich glaube, das ist jetzt existenziell für Deutschland und deswegen ziehe ich das jetzt durch. Hm.
Super, ja, vielen Dank. Dann lass uns den Blick kurz auf die Marken in Deutschland wählen. Was geben wir denen noch mit? Was sind die drei Do's um die deutschen Marken? Einmal das vielleicht noch verbleibende gute Vorurteil Made in Germany zu nutzen, aber gleichzeitig ihren Beitrag zu leisten, es wieder aufzubauen.
Also ich kann eigentlich nur dreimal Leistung, Leistung, Leistung sagen, weil das, was ich an allen Ecken und Enden bemerke, ist, dass dieser Zusammenhang von Vorurteil und Leistung in Vergessenheit gerät. Da bin ich sehr, sehr vielen ernsthaft arbeitenden IngenieurInnen und wo auch immer sie sind, sehr, sehr dankbar. Also ich glaube, bei diesen ganzen großen Marken, die werden von der Produktqualität häufig nur noch zusammengehalten, weil es einen Ingenieur, eine Ingenieurin gibt, die sagt, Leute, ich ertrage es nicht, wenn wir das Auto so ausliefern. Wir müssen da nochmal nachjustieren. Und diese Menschen gibt es, die gibt es meiner Erfahrung nach in jeder Firma. Und es sind häufig genau diese Menschen, die diesen Blick, weil sie idealerweise noch nie was von Marketing gehört haben und auch nicht hören wollen, weil sie wissen, am Ende des Tages kaufen wir auch im Jahre 2024 alle eine Leistung. Und ob das ein Taschentuch, eine Kopfschmerztablette oder ein Auto ist, am Ende des Tages messe ich es daran, hat diese Tablette meine Kopfschmerzen beendet? Ist dieses Auto zuverlässig? Hat diese Mundspülung meinen Mundgeruch verbessert? Ja, es ist so simpel. Aber dieser Zusammenhang wird eben häufig aus den Augen verloren und das ist mein Appell.
Sehr schön. Und damit kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück. Hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und das, was du gerade beschrieben hast, sind die Menschen, die die Leistung im Blick haben und kontinuierlich weiterentwickeln. Das führt mich zu meiner klassischen letzten Frage. Wenn du allen Markenverantwortlichen da draußen, inklusive denen, vielleicht diesmal auch den Politikern, etwas auf den Bildschirmschoner zaubern könntest, also einen Satz, einen Appell, einen Begriff, was würde da stehen? Der flackert für ein Jahr, jeden Tag, wenn die den Computer anmachen.
Betrachte das Ganze. Betrachte das Ganze.
Betrachte das Ganze. Weg von den Partikularinteressen, vom kurzfristigen zum ganz großen. Also betrachte das Ganze, finde ich super.
Und den Wirtschaftsaposteln würde ich noch sagen, Marke ist ein soziales System, das betriebswirtschaftliche Auswirkungen hat, nicht umgekehrt. Ein soziales System, das betriebswirtschaftliche Auswirkungen hat, nicht umgekehrt. Das wäre
wär mein Bildschirm. Da haben wir zwei. Super. Gut. Ja, klasse. Arndt, vielen, vielen Dank. Das war ein wirklich spannendes Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Du hast diesen Podcast enorm bereichert mit deiner Perspektive und auch im Namen meiner Hörer. Herzlichen Dank und viel Erfolg mit deiner weiteren Arbeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit und toll, dass du dich der Sache so widmest. Ich finde sowas super toll, weil das eine ist zu sagen, ich finde Marke toll und ich interessiere mich dafür, aber eben all dieses Wissen, was du da speicherst, das ist großartig. Danke.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.